Ich zitiere aus dem Buch Die schwere Naht der Flüsse, ein Buch mit Aufzeichnungen und Fotos aus Brasilien von Guy Helminger, der in Rio de Janeiro über eine Favela schreibt: Gott ist hier tatsächlich überall, wie ich bald merke, als Graffiti an Häusern, als Heiligenbild im Kalender, als Kreuz an der Halskette, als bedruckte Kerze im Geschäft, als Werbung für den eigenen Kirchenzweig über Versammlungsräumen. Den Kriminellen ist das egal, solange der Herr ihnen nicht in die Quere kommt. Zitat Ende. Der Autor Guy Helminger war in Brasilien, um an Universitäten und Goethe-Instituten Lesungen zu halten und hat sich dabei Land und Leute angesehen. Guten Tag, Herr Helminger.
Guten Tag.
Ist doch irgendwie seltsam. Wie kann man sich denn darauf einen Reim machen, dass in den Favelas, wo Banden und Kriminalität weit verbreitet sind, dass dort der Friedensverkünder Jesus Christus so populär und allgegenwärtig ist?
Naja, es ist ja so, dass nicht alle, die da wohnen, Kriminelle sind. Und ich glaube, die legen gerade in Religion eine sehr große Hoffnung. Das sind halt Banden, die das Ganze bewachen. Aber die Leute, die nicht viel Geld haben und in irgendeinem zusammengebastelten Zwei-Zimmer-Häuschen da wohnen, die wären natürlich auch froh, wenn diese Banden weg wären.
Wie haben Sie die Favelas denn erlebt dort?
Also war alles eben neu, sowas kennt man nicht. Ich musste mich ja erstmal anmelden, ich musste eine Kontaktperson finden, damit ich überhaupt rein kann. Dann habe ich tatsächlich eine gefunden, die dort eine Kita leitet, ja, also Kinder von der Straße holt, damit die eben nicht auch in diesen Drogensumpf hineingeraten und damit die überhaupt mal eine warme Mahlzeit kriegen. Und über die haben mich dann abgeholt und da muss man die Fenster runter machen, wenn man in die erste Straße reinfährt, damit die Leute reingucken können. Wer denn da kommt. Und dann fährt man um die erste Ecke und dann stehen schon Leute mit Kalaschnikows da und so. Und so werden alle Straßen bewacht, weil diese Banden sich natürlich die Straßen jeweils abspenstig machen wollen. Und dann gibt es Schießereien.
Das schildern Sie sehr anschaulich überhaupt, wie Sie gerade sagten. Sie haben sich mit anderen Menschen auch in diese Gegenden, in die Routen abseits der Touristenrouten führen lassen. Wir begegnen in Ihrem Buch auch vielen Missionaren, Priestern und auch Padres, klar im katholischen Brasilien. Da ist zum Beispiel der Steyler Missionar Karl Heinz, der in der Eifel geboren ist und heute Geschichtsprofessor. Wer ist denn dieser Karl-Heinz?
Das ist wirklich ein wunderbarer Mensch. Der hat mir wahnsinnig geholfen, muss ich ehrlich sagen. Erstmal ist er ein wandelndes Lexikon. Er weiß einfach alles. Der hat mir sehr viele Kontakte vermittelt, eben auch zu einem anderen Padre in einer anderen Stadt. Der konnte mir einfach geschichtlich unfassbar unter die Arme greifen.
Denn was ist das für eine Mission, die Steyler Missionare in Brasilien leben? Die dürfte mit dem Missionaren, Sie sprachen gerade geschichtlich, mit den Missionaren der Kolonialzeit kaum noch was zu tun haben, oder?
Nee, mit Sicherheit nicht. Karl-Heinz sagt zum Beispiel auch, dass eines der Hauptziele wirklich ist, den Menschen einfach zu helfen, ihre Kultur zu bewahren und wirklich ein ordentliches Leben zu führen, viel mehr als sie jetzt etwa zu bekehren. Karl-Heinz läuft natürlich jetzt nicht in einer Soutane oder in was auch immer rum. Den würde man gar nicht erkennen als jemand, der so einem Orden angehört.
Welche Rolle spielt denn der Glaube für die Menschen in Brasilien? Ist das eine ganz andere Religiosität als bei uns?
Es ist schon so, glaube ich, weil viele unter extrem prekären Verhältnissen leben, dass die Hoffnung da auf etwas Schönes, auf etwas Gutes, auf ein Miteinander, auf eine Gewaltlosigkeit viel, viel stärker im Mittelpunkt steht und dementsprechend auch ein viel größeres Gewicht hat als bei uns. Das hat auch zum Beispiel damit zu tun, ich war in Santarém in einer Kirche mal und da hat der Priester mir nachher auch erklärt, weil ich erstaunt darüber war, wie nah er an die Menschen rangeht und quasi so ein Frage-Antwort-Spiel mit denen macht, mit Mikrofon. Er stellt Fragen zur Bibel, zu der Rolle von Judas und die Leute antworten sehr begierig auch darauf. Und er sagte zu mir dann nachher, man braucht diesen Kontakt hier. Man muss, wenn man gerade, das war in einem Slum bei Santarém, man muss die Leute abholen. Man kann nicht von einer Kanzel herunter dozieren. Das würde hier überhaupt nicht funktionieren.
Also die Sehnsucht nach Erlösung, die ist sehr groß. Die finden die Leute vielleicht in Jesus Christus, aber vielleicht auch in Bolsonaro.
Jein, also es ist völlig klar. Ich habe auch Leute getroffen, die Ängste haben, zum Beispiel auch was Gewalt anbelangt und die dann tatsächlich denken, in dem Moment, wo man Waffengesetze liberalisiert, käme weniger Gewalt dabei raus. Für mich ist das natürlich komplett absurd. Insofern ist das was völlig anderes als der Glaube. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Bolsonaro ist tatsächlich mit seinen Militärs, mit seinen oder paramilitärischen Polizei da in die Favelas reingegangen und die ballern um sich rum. Es gab ja auch Berichte darüber, dass regelrechte Exekutionen da stattgefunden haben und so. Und dann gibt es halt eben Leute, gerade so aus dem Mittelstand und so, die sagen, oh, endlich wird mal aufgeräumt. Aber das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, so geht es natürlich überhaupt nicht.
Sie treffen auch diese Leute auch im Alltag. Ne? Gleich zu Anfang schildern Sie ein Gespräch mit dem Fahrer, der Sie abholt, der ein Bolsonaro-Anhänger ist. 2. Oktober sind Wahlen. Verfolgen Sie das und wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich verfolge das schon. Im Moment gibt es zwei Hauptkandidaten. Das eine ist Lula, der war nun mal schon Präsident. Man hat ihm Korruption vorgeworfen, er war im Gefängnis. Jetzt sind die Urteile zum Teil wieder aufgehoben worden, weil man jetzt wieder davon ausgeht, dass von der anderen Seite offensichtlich eine Art Putsch organisiert wurde und er diffamiert wurde und solche Anschuldigungen erhoben wurden, damit er eben weg ist. Auf der anderen Seite Bolsonaro, das ist natürlich sehr problematisch, muss man sagen. Wenn man zurückguckt auf die Zeit, wo Lula an der Regierung war, dann ist es natürlich schon so, ich meine, es war nicht alles gut, aber er hat immerhin solche Programme aufgesetzt, wo Leute aus prekären Verhältnissen dann Wohnungen bekommen haben. Es gab viel mehr Kinder, die in die Schule plötzlich gingen. Es wurde auch, was die ganzen Natur-Dinge anbelangt, eben anders gehandelt als Bolsonaro. Das jetzt macht, er holzt ja alles ab, weil er einfach ein Freund dieser ganzen Rinderzüchter ist, die eben im Amazonas große Gebiete brauchen. Und das Dumme eigentlich, wenn man so will, an diesen Wahlen ist, dass kaum ein anderer eine Chance hat. Es gibt ja andere Kandidaten, aber die sind dann so klein. Und Karl-Heinz, den wir schon erwähnt hatten, der hat zum Beispiel gesagt, das in Brasilien, das ist halt nicht so wie in Deutschland. Die Leute gucken oft nicht direkt nach einer Ideologie, sondern ganz viele auch, ob jemand gut gekleidet ist und ob man jemand gut repräsentieren kann. Und solche absurden Sachen führen dann zu einer positiven Wahl. Und man braucht dafür natürlich wie ein Schauspieler Öffentlichkeit. Und wenn man so ein kleinerer Politiker ist, dann hat man das einfach nicht. Und dementsprechend haben diese Leute auch keine Chance.
Nichtsdestotrotz liegt ja jetzt Lula in den Fragen vorne.
Ja.
Es wird auch darüber geredet, dass Bolsonaro, wenn Lula gewinnt, nachher putschen könnte. Trauen Sie ihm das zu?
Ja, traue ich ihm zu. Er wird nicht umsonst als der südamerikanische Trump bezeichnet. Und was Trump jetzt alles angerichtet hat und noch immer anrichtet, obwohl er gar nicht mehr im Weißen Haus ist, das kann man ja mitverfolgen. Und Bolsonaro ist wirklich eine ganz ähnliche Figur.
Und interessant ist da auch die Koalition zwischen religiösen Strömungen und Bolsonaro, denn die fundamentalistischen Kirchen, ne, das müssen wir auch sagen, die stehen an der Seite von
Das ist
Bolsonaro,
richtig.
oder?
Die haben ihm sehr geholfen damals, geldmäßig. Und er unterstützt die öffentlich eben auch. Und die kriegen dadurch dann immer wieder mehr Mitglieder. Also, das ist so, eine Hand wäscht die andere. Also, es wird ja gesagt, jetzt während seiner Regierung, da regieren die drei großen Bs. Und das ist Biblia, Boy und Bala. Und Biblia steht natürlich für die Pfingstkirchen, für die evangelikalen Kirchen, die ihn unterstützt haben. Dann Boy, das sind die Rinderzüchter, ja, das Rind Boy. Und Bala, das sind eben, das ist die Waffenlobby. Das sind die Leute, die eben dafür sorgen, dass die indigenen Völker verschwinden, dort, wo Holz abgesägt werden soll.
Kommen wir nochmal auf die Religiosität zu sprechen. Unbedingt erzählen müssen Sie auch noch von einer beeindruckenden Karfreitagsprozession, die Sie in Brasilien erlebt haben. Eine Prozession gewissermaßen mit einem eingebauten Naturspektakel. Was war das für eine Prozession?
Ja, also es gab auf der einen Seite diese Prozession in Santarém, die ich schon interessant fand, weil dazwischen immer so regelrechte, für mich volkstümliche Melodien auch gespielt wurden. Aber ich bin dann mit Padre Sidney Canto eben auch nach Jadalandia gefahren. Und das ist ein Slum in der Nähe von Santarém. Und dort gab es ein Passionsspiel. Das heißt, die Bevölkerung aus diesem Slum hatte über Monate geprobt, um dieses Spiel auf die Beine zu stellen. Und wir saßen alle da, wirklich hunderte Leute vor der Kirche. Es hatte mich wirklich beeindruckt, auch die schauspielerischen Fähigkeiten. Und just vor der Kreuzigung kriege ich einen ersten Tropfen ab und denke, naja, so schlimm wird das nicht sein. Aber 10 Sekunden später kam es wie aus Eimern. Und alle flüchteten in die Kirche, die zu dem Moment auch noch zugesperrt war. Und als sie dann auf war, haben wir von außen rausgeguckt. Das sind natürlich so kleine Kirchen. Die Schauspieler haben ohne Gnade draußen weitergespielt, die Kreuzigung durch die Kreuzigungsszene durchgespielt. Und dann haben sie den Leichnam Jesu in die Kirche gebracht, wo er dann bei den Gläubigen auferstanden ist. Also es war extrem bewegend, muss ich sagen.
Dazu haben sie auch viele Fotos gemacht, illustrieren ihr Buch damit. Aber wenn man das hört oder auch wenn man die Fotos sieht, das hat schon, ja, hier würde man vielleicht schnell abtun, etwas pathetisch kitschiges. Oder wie haben Sie das erlebt?
Nee, habe ich überhaupt nicht so empfunden, muss ich sagen. Wenn man gesehen hat, die Inbrunst, mit der die Leute da dabei waren und auch diese Inszenierung, wie die gemacht war, ich meine, das ist ja dann ein Passionsspiel, das dauert ja keine Stunden dort in dieser Gegend, sondern das hat vielleicht anderthalb Stunden gedauert. Aber das war einfach ganz, ganz toll gemacht und die hatten einzelne Szenen rausgemacht, die Übergänge haben toll geklappt. Die hatten sogar vorher den ganzen Text auf Band gesprochen, damit es nachher, wenn die Leute da sitzen, nicht verstärkt werden musste. Und die haben lippensynchron den Text gesprochen und man hat es total laut gehört. Am Anfang war ich komplett irritiert. Ich meine, wie machen die das?
Also Inbrunst ist vielleicht das richtige Stichwort. Da kann man eine ganz andere Art von Religiosität, all in ihrer Ambivalenz und all in ihren Facetten erleben. Wir kennen das ja auch schon von dem Autor Hubert Fichte über seine spirituellen Erfahrungen mit der Candomblé-Religion. Mhm. Haben Sie sowas auch erlebt, oder?
Ich hätte das gerne gemacht, bei einer diesen religiösen Treffen mal dabei zu sein. Das habe ich mir vorgenommen. Nächstes Mal, wenn ich nach Brasilien fahre, mache ich das auch. Das nicht, aber ich bin natürlich stehen diese Orisha-Heiligen der Candomblé-Religion oder auch die anderen Figuren der Umbanda-Religion, die stehen rum. Es gibt Parks, wo die Leute dann hingehen und die Heiligen um irgendetwas bitten. Ja? Aber selbst war ich leider bei einer der Zeremonien nicht dabei.
Ihr Buch beginnt, wir haben es bereits gesagt, mit einem Gespräch über Bolsonaro, mit dem Fahrer, der sie vom Flughafen abholt. Und es endet mit einem Besuch in der Kathedrale von Rio. Da erzählen Sie von einem Projekt, das viel Hoffnung macht. Was ist das?
Ja, da gibt es die Banca da Providencia und das ist eine Organisation, die sind auf vielen Gebieten tätig, aber die versuchen eben Leuten aus den Favelas rauszuholen und ihnen eine Bildung zu ermöglichen und begleiten die auch. Weil teilweise ist es so, dass die Leute, die dort wohnen, überhaupt kein Selbstbewusstsein haben. Also sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand sie überhaupt einstellt. Die liegen am Boden sozusagen, auch mental. Und diese Organisation, die versucht ihnen in einem ersten Schritt dieses Selbstbewusstsein wiederzugehen, begleitet sie dann bei einer Lehre und versucht danach die Verbindung herzustellen zu Arbeitgebern. Und das ist schon eine sehr, sehr unterstützenswerte Organisation.
Also auch Wertschätzung von Menschen und am Ende steht auch ein lautes I love you in Ihrem Buch.
Ja, ich habe bei der Banca da Providencia habe ich einen Workshop besucht, wo eben Jugendliche aus den Favelas auch Fotografie lernen konnten. Die haben dann eben alle möglichen Fotos gezeigt und so weiter. Und wir haben dann auch ein gemeinsames Selfie gemacht. Und als ich den Raum dann verlassen habe, gab es so einen Aufschrei und verschiedene. Dann, I love you! So.
Das war sehr lustig. Ihr Buch heißt Die schwere Naht der Flüsse. Was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Das ist schon etwas, was mich auch sehr fasziniert hat, weil es oben im Amazonas tatsächlich das Naturschauspiel gibt, dass zwei Flüsse nicht zueinander finden. Weil der Amazonas auf der einen Seite und der Rio Negro auf der anderen Seite, die fließen mit unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit, sind unterschiedlich lehmhaltig und so weiter. Und das führt wirklich dazu, dass man, wenn man dahin fährt mit dem Schiff, das sieht aus wie eine Naht, die sich über Kilometer hinzieht. Und die Flüsse schaffen es nicht, ineinander zu fließen.
Spannendes, interessantes Bild für Brasilien, nicht? In all den Facetten, die Sie erlebt haben, ist auch kaum zu glauben, dass man in Brasilien Karneval und Kartoffelsalat erleben kann, oder?
Ja, das war auch wiederum eine andere Sache. Ich wollte unbedingt dahin. Ich habe ja mal einen Roman geschrieben, Neubrasilien, und da geht es darum, dass Luxemburger und auch Deutsche im 19. Jahrhundert unbedingt nach Brasilien auswandern wollten und es nicht geschafft haben. Und ich wollte jetzt dahin, wo meine Figuren es nicht hingeschafft haben. Und ich stand dann auch da. Und das ist schon merkwürdig für uns, glaube ich, glaube ich, weil dieses Deutschlandbild, was diese Leute haben, eigentlich ein zum bestimmten Teil ein Fantasie-Deutschlandbild ist. Man kommt da über eine große Landstraße, plötzlich steht da so eine Art Mini-Triumphbogen, wo man runter durchfährt. Auf der rechten Seite ist dann ein Herr mit Bembel und Bier drin und auf der anderen Seite so eine Mamsell mit einem Kochtopf. Es wird also schon sehr deutsch. Dann sind an den ganzen Elektromasten plötzlich ist die deutsche Fahne aufgemalt. Und wenn man ins Dorf São Pedro de Alcântara reinkommt, dann stehen da plötzlich Ritterwappen mit so deutschen Fantasiegebilden drauf. Die Frau des Bürgermeisters empfängt mich im Dirndl und so. Und also man denkt schon, wo bin ich hier? Und es braucht eine Zeit lang. Und ich habe mir das dann eben auch erklären lassen. Ja, also die betreiben halt Ahnenforschung und finden das ganz toll zu sehen, wo sie herkommen. Der Friedhof, da stehen auch überall deutsche Sprüche auf den Kreuzen und so weiter. Weil für mich war das schon merkwürdig, dieses Bild, also im Dirndl, da denken wir an Bayern zum Beispiel. Ich glaube, kein Migrant, der damals hinkommt, kam aus Bayern. Ja, aber das sind so Versatzstücke, die irgendwie aus der allgemeinen deutschen Folklore übernommen wurden und die dann dort als spezifisch deutsch ausgegeben werden.
Also eine ganz seltsame Parallelwelt, die man da dann erleben kann. Also wir haben ja alle, was Brasilien betrifft, bestimmte Bilder im Kopf, auch Klischees und Vorurteile. Der brasilianische Fußball, die brasilianische Religiosität, der Katholizismus in Brasilien, dann der Urwald. Da werden Sie sicher auch einiges, auch in der Beschäftigung mit Ihrem Buch Neubrasilien, mitgebracht haben nach Brasilien. Wie ist denn Ihr Bild über Brasilien verändert worden durch Ihren Aufenthalt?
Das eine, ich glaube, ich bin zum Beispiel, was diese für mich komische Folklore, nenne ich es, da in dieser deutschen Enklave ist, da bin ich viel toleranter gegenüber geworden. Also ich hatte am Anfang, als ich davon gehört habe, doch so eine gewisse Abneigung, dass ich dachte, die gibt es übrigens auch noch in Brasilien. Es gibt viele Brasilianer, die einfach sagen, die fühlen sich nicht als Brasilianer, die fühlen sich als was Besseres und so weiter. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Also es gibt schon Leute da mag das stimmen, aber ich glaube, viele davon, das ist wie so ein Hobby, dieses Ahnenforschen, dieses Gucken, was war da, die Namen rausfinden der ganzen Familie. Und tatsächlich sind viele von denen, die da leben, die können eben auf einen Urgroßvater zurückgreifen, der irgendwann da ein Dorf gegründet hat. Ne? Also das ist schon anders geworden. Es ist immer so, wenn man irgendwo hinfährt, es selbst zu sehen, relativiert alles Mögliche. Auch was den Fußball anbelangt, dann ich wollte mir ein großes Spiel angucken von Manaus und stehe plötzlich in dieser großen Arena, die gebaut wurde für die Weltmeisterschaft, in der überhaupt niemand mehr spielt. Ja, das sind Milliarden in den Sand gesetzt worden im Endeffekt oder nur für die kurze Zeit der Weltmeisterschaft. Und ich komme dann in das andere Stadion, wo die tatsächlich gespielt haben, da sitzen dann irgendwie 800 Leute, die zugucken, ja, und es war irgendwie das Endspiel um die Meisterschaft. Da sitzen 800 Leute und, man dachte, FC in schlechteren Zeiten. Also vieles wird relativiert, ja.
Ja, sobald ein Fußballer ein bisschen besser ist, wird er natürlich sofort von der europäischen Fußball-Bundesliga weggekauft.
Ja, das ist richtig.
Ist immer noch dieses Gefälle der reichen Länder zu den armen Ländern.
Ja, absolut.
Wir sind froh, dass Sie uns mit an die Hand nehmen, mit uns nach Brasilien entführen. Vielen Dank, Guy Helminger, die schwere Naht der Flüsse, Aufzeichnungen und Fotos aus Brasilien. So heißt sein aufschlussreiches Buch über ein Land, das wir mit Guy Helminger ganz neu kennenlernen. In seiner Exotik, in seiner Ambivalenz, in seinen Gegensätzen, mit seiner auch brutalen Kolonialvergangenheit und seiner schillernd reichen Kultur und Natur. Guy Helminger hat während seiner Zeit in Brasilien nicht nur Tagebuch geführt, sondern auch viele Fotos gemacht, die seine Erlebnisse auch optisch noch viel lebendiger werden lassen. Das Buch »Die schwere Naht der Flüsse« ist im Verlag Capybara Books erschienen. Es hat 270 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.